Die neue Seidenstraße. Ein Projekt, das die Welt verändern könnte. China hat sich aufgemacht, nicht nur die eigene Wirtschaft, sondern auch die globalen Handelswege neu zu definieren. Mit der neuen Seidenstraße versucht das Reich der Mitte, seinen globalen Einfluss auszuweiten. Es handelt sich um ein umfassendes Netzwerk aus Eisenbahnlinien, Straßen, Seewegen und Infrastrukturprojekten, das sich von Ostasien über Afrika bis nach Europa erstrecken soll. Doch was steckt wirklich hinter dieser Initiative? Ist es eine Chance für eine engere Vernetzung und wirtschaftliche Entwicklung? Oder verbirgt sich dahinter ein strategischer Schachzug Chinas, um seinen Einfluss weltweit auszudehnen? Um ein tieferes Verständnis dieser komplexen Thematik zu erlangen, haben wir uns mit einem ausgewiesenen Fachmann ausgetauscht, dem Journalisten und Autor Philipp Mattheis. Als langjähriger Korrespondent hat er umfangreiche Erfahrungen vor Ort in China gesammelt. Zudem hat Mattheis die Entwicklungen rund um die neue Seidenstraße intensiv verfolgt und analysiert. Für sein Buch »Die dreckige Seidenstraße« besucht er zahlreiche Projekte der neuen Seidenstraße, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Was ist die neue Seidenstraße?
Also ganz grob gesprochen würde ich sagen, die Seidenstraße oder die neue Seidenstraße ist so das erste große geopolitische Projekt Pekings. Und es beinhaltet im Prinzip Kredite an andere Länder, um Infrastrukturprojekte zu bauen, in erster Linie Infrastrukturprojekte. Und um somit eigentlich den Einfluss Pekings weltweit, aber auch die wirtschaftliche Macht und Stabilität Chinas damit zu garantieren.
Welche konkreten Fallbeispiele für Projekte gibt es in positiver wie in negativer Hinsicht?
Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Beispiele. Ich habe jetzt in meinem Buch versucht, die paar wichtige oder sehr drastische rauszugreifen. Und ich glaube, eines davon, was man unbedingt in dem Kontext nennen muss, ist Sri Lanka, weil die Kreditvergabe an Sri Lanka hat auch diesen Begriff der Schuldenfalle geprägt. Also Peking hat damals 2014 herum der Insel Sri Lanka einen Kredit gegeben, um einen Hafen zu bauen. Es geht auch noch um Flughafen und Straßen, aber so dieser Hafen von Hambantota war so, das ist so das Paradebeispiel dafür. Und wenige Jahre darauf ist dann Sri Lanka in Zahlungsschwierigkeiten gekommen, konnte also den Kredit nicht mehr bedienen und daraufhin hat man sich in Anführungsstrichen geeinigt, dass Peking jetzt den Hafen für 99 Jahre pachtet. Und das hat natürlich auch so ein bisschen so einen historischen Anklang an die Kronkolonie Hongkong, die von den Briten quasi gepachtet wurde für 99 Jahre. Und es ist natürlich ein sehr drastisches Beispiel, weil das quasi auch jetzt der Verkauf von Staatseigentum war. Ja. Und das würde ich mal sagen, auf einem Spektrum von sehr negativ zu positiv, glaube ich, ist Sri Lanka eines, das man nennen muss, weil das tatsächlich sehr weit, im negativen Bereich liegt. Ja.
In Sri Lanka wird ja auch die Colombo Port City als Teil der neuen Seidenstraßeninitiative gebaut. Das groß angelegte Entwicklungsprojekt zielt darauf ab, eine künstliche Stadt auf einer Fläche von etwa 269 Hektar vor der Küste von Colombo zu schaffen. Es soll ein Zentrum für Wohnen, Geschäfte, Tourismus und Handel werden und die Wirtschaft von Sri Lanka stärken. Die Kosten für das Projekt werden auf ca. 15 Milliarden Dollar geschätzt. Das sind ungefähr 17% des Bruttoinlandsprodukts von Sri Lanka. Seit 10 Jahren wird nun an dem Projekt gebaut. Ein Ende ist aber noch nicht wirklich in Sichtweite. Was ist deine Meinung dazu?
Also als ich 2022 dort war, war Colombo Port City noch im Aufbau. Also ein recht megalomanes Projekt auch. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen zu früh zu sagen, was da genau daraus wird, wie sich das weiterentwickelt. Es ist bloß eigentlich angesichts der Größe und auch der Wirtschaftsstruktur von Sri Lanka wirkt das alles sehr megaloman. Also es gibt halt so Prospekte, wie das später mal aussehen soll. Und das erinnert dann eher so an die Skyline von Shanghai als an irgendwas, was man sonst aus Sri Lanka kennt. Und das ist natürlich, würde ich mal auch sagen, oft ein Kennzeichen von diesen chinesischen Investitionen, dass man eigentlich einfach versucht, das zu kopieren, was man im eigenen Land gemacht hat. Da hatte man spätestens ab 2010 einen massiven Bauboom. Und je größer, desto besser. Und es galt auch immer die Devise, wir bauen erstmal und dann kommen die Leute schon. Also man hat da sehr oft auch an der Nachfrage vorbeigeplant. Und das würde ich sagen, das hat man quasi exportiert, dieses Modell. Ja. Also das hat man auf andere Länder auch so angewendet. hat dann sehr megaloman geplant und jetzt stehen halt einfach viele von den Sachen leer und waren dazu noch teurer als gedacht. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum man dann China auch den Vorwurf der Schuldenfallendiplomatie gemacht hat, weil das natürlich dazu geführt hat, dass sich viele dieser Länder für so mäßig sinnvolle Projekte sehr stark verschuldet haben und jetzt in der Abhängigkeit von Peking stehen. Und sozusagen aus diesem Win-Win-Verhältnis, wie Peking das Projekt immer verkauft hat, ist im schlimmsten Fall eigentlich auch ein Lose-Lose-Verhältnis geworden. Ja? Muss man auch anerkennen, also auch Peking hat davon nicht so wahnsinnig viel, wenn eine Schuldenkrise in den Staaten ausbricht, denen sie Geld geliehen haben.
Welche Fallbeispiele wären denn positiv?
Also, was ich recht erstaunlich fand bei meinen Recherchen, ist zum Beispiel das Engagement von China beim Hafen Piräus in Griechenland. Also da hat man nach der Griechenland-Krise, ist da Peking mit sehr viel Geld und Investitionsbereitschaft gekommen und besitzt jetzt, ich glaube, sogar eine überwiegende Mehrheit an dem Hafen. Und zumindest konnte ich da ich konnte eigentlich gar niemanden finden, der mir irgendwas Negatives darüber bezahlt hat. Also selbst die Gewerkschaften sind damit sehr happy, da wurden kaum Leute entlassen. Der Hafen funktioniert gut, der Umsatz ist gestiegen. Und das würde ich mal sagen, wir können nachher noch kurz darüber sprechen, warum das so ist, aber ich würde sagen, dass das schon so ein positives Beispiel ist. Und dann so in der Mitte siedle ich immer so Kenia an. Also in Kenia hat China eine Zugstrecke gebaut. Die sollte ursprünglich gedacht vom Hafen Mombasa quasi mehrere Länder umspannen und sozusagen im Extremfall sogar eine Ost-West-Verbindung von Kenia nach Nigeria schaffen. Und das Projekt ist aber eigentlich ziemlich versandet. Also das hört jetzt irgendwo in der kenianischen Steppe, also endet diese Zugstrecke. Und sie ist relativ teuer, es ist auch nicht so, dass sie groß genutzt wird. Auch beim Wirtschaftsverkehr hat man einige Fehler gemacht. Und da kann man sagen, ja, vielleicht rentiert sich das so in 10, 20, 30 Jahren. Vielleicht bringt das so Wirtschaftswachstum anhand der Infrastruktur. Aber bisher muss man sagen, gibt es wenig Positives über die Geschichte zu berichten. Ja. Also das war teurer als geplant. Da ist wahrscheinlich auch sehr viel Geld in bei korrupten Politikern versickert und zumindest auch so die Anwohner, die direkt betroffenen Leute, haben da eigentlich wenig Positives darüber zu berichten.
Die vorherigen Beispiele haben klare positive oder negative Perspektiven aufgezeigt. Der Unterschied zu dem Projekt in Kenia ist also, dass es noch nicht klar ist, ob sich die Investitionen schlussendlich auszahlen werden?
Genau, ich würde sagen, da hat man so ein bisschen mehr, was man im Englischen so Due Diligence nennt, gemacht, also so ein bisschen mehr darauf geachtet, rentiert sich das wirklich? Und ich würde ganz allgemein, ist so ein bisschen mein Fazit, also ich würde mal sagen, je kleiner die Marktwirtschaft ist und je schwächer die demokratischen und rechtsstaatlichen Strukturen in dem Empfängerland sind, desto problematischer sind auch die Kredite aus Peking. Ja? Also wir hatten ja zum Beispiel jetzt auch in Deutschland vor einem Jahr eine große Diskussion über eine Beteiligung eine relativ kleine Beteiligung von chinesischen Konzernen am Hamburger Hafen. Ich glaube, ich fand es gut, dass man jetzt dem gegenüber aufmerksamer ist, aber das war tatsächlich auch ein bisschen von Hysterie geprägt. Ja? Also wenn jetzt die dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt wie Deutschland, die wird jetzt nicht gleich unterwandert, wenn dann ein chinesisches Unternehmen ein paar Millionen investiert. Aber in dem Fall von Sri Lanka oder Laos, was ich mir auch angeschaut habe, ist das natürlich schon ein Problem. Ja? Und wenn solche Länder einen 3 Milliarden Kredit aufnehmen, dann nimmt das einen ziemlich großen Posten in deren Staatshaushalt ein. Und dann würde ich schon von einer Abhängigkeit sprechen. Sprich, und plus, was immer dazu kommt, ist einfach die Korruption in den entsprechenden Empfängerländern. Ja? Und da hat halt Peking auch relativ wenig Hemmungen, gegen Korruption vorzugehen, sondern da ist man einfach knallhart zielorientiert. Wenn man den Auftrag haben will, dann schmiert man eben.
Inwieweit versucht China, sein politisches und Wertesystem durch die neue Seidenstraße in andere Länder zu exportieren?
Also die Frage ist nicht so ganz klar zu beantworten. Das liegt daran, dass wir die Verträge nicht kennen, die sind nicht öffentlich, wir wissen nicht genau, was da drin steht. Man ist da so ein bisschen auf Mutmaßung angewiesen. Aber ich würde mal ein Beispiel sagen, also wenn man sich zum Beispiel so das Abstimmungsverhalten bei UN-Resolutionen anschaut, wie Länder stimmen, die Geld von Peking bekommen haben, dann merkt man zum Beispiel, dass die natürlich alle nicht Taiwan anerkennen. Okay, das sind tatsächlich eh nicht mehr viele Staaten, sind glaube ich noch 8 oder 9. Aber also da wird aber trotzdem auch Druck ausgeübt. Und zum anderen, woran man es auch sieht, ist zum Beispiel die Behandlung der Uiguren. Und wenn da irgendwie Resolutionen zur Abstimmung stehen, dann stimmen auch viele islamische Länder, die eigentlich sonst gerne eine panislamische Solidarität beschwören, gegen irgendwelche Resolutionen, die Peking nicht genehm sind. Also deswegen, glaube ich, kann man schon davon ausgehen, dass in diesen Verträgen auch Klauseln drin sind, die eine gewisse, ich sag mal, pro-China oder pro-Peking-Position beinhalten, dass die Länder diese eingehen sollen. Und dann gibt es auch noch andere Sachen, aber die sind jetzt nicht so, das ist mehr so eine Art Softpower. Also ich sag mal, China versucht natürlich Softpower auszuüben. In Kenia zum Beispiel sieht man das auch daran, dass es einfach auch chinesische Fernsehsender gibt, die im Sinne der kommunistischen Partei berichten. Ja. Also wie gesagt, es ist so ein bisschen schwer zu fassen, das sind nicht immer so klare Daumenschrauben, die anliegen, aber es liegt schon, die Vermutung liegt schon sehr, sehr nahe, dass Peking auch politisch sich für das Geld bezahlen lässt.
Ja. Das konnte man ja auch 2017 in Griechenland beobachten, wo eine EU-Resolution zur prekären Menschenrechtslage in China blockiert wurde. Unter Softpower versteht man die Fähigkeit eines Landes, durch Anziehungskraft und Überzeugung Einfluss auf andere zu nehmen. Softpower setzt im Gegensatz zu Hardpower nicht auf Zwang oder finanzielle Mittel. Stattdessen werden Kultur, Werte und Diplomatie verwendet, um ein Ziel zu erreichen. Kann man von China als einem Systemrivalen des Westens sprechen?
Das würde ich mittlerweile auf jeden Fall. Und ich glaube sogar der Systemrivale. Ich meine, jetzt der Konflikt mit Russland ist jetzt augenscheinlicher, aber also würde ich mal sagen, die tatsächliche ideologische wie wirtschaftliche Herausforderung ist gegenüber China gegeben, weil China eben auch mit seinem System, mit seiner Herrschaftsstruktur, aber auch mit seiner Wirtschaftsstruktur einfach auch sehr, sehr erfolgreich ist. Ja. Und das sieht man gerade in Ländern des sogenannten globalen Südens auch sehr deutlich. Man sieht es auch, wie sich diese Länder heute im Ukraine-Konflikt positionieren. Also Stichwort alles, was so unter das Label BRICS Plus fällt. Da sieht man schon sehr deutlich, dass sich dort ein neuer Pol gebildet hat und den führt, würde ich sagen, China an. Also da ist China auf jeden Fall einfach, das ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wächst zwar aktuell mit einem kleinen Schluck auf, ja, aber im Großen und Ganzen immer noch stark wachsend. Und eben auch, und das ist, glaube ich, die neue Seidenstraße, eben mit dem Auftrag oder mit dem Willen, da auch expansiv vorzugehen.
Unter den BRICS Plus versteht man die Erweiterung der BRICS-Organisation um weitere aufstrebende Volkswirtschaften neben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Seit Jahresbeginn 2024 gehören nun auch Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Äthiopien zu der internationalen Organisation. Italien hat seine Absichtserklärung zur neuen Seidenstraße letztes Jahr nicht erneuert. Welche Reaktionen kann man seitens der EU und ihrer Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht erwarten?
Ja, also ich glaube, man hat sich im Zuge des Ukraine-Konflikts und vor allem auch durch den Druck aus Washington, da hat man sich unter Druck gesehen, sich da klarer zu positionieren. Und ich glaube auch, dass Italiens Nichterneuerung, diese Absichtserklärung, letztlich auf Druck der USA zustande gekommen ist. Man muss bloß, glaube ich, auch wissen, dass weder das eine noch das andere besonders viel bedeutet. Also weder der offizielle Beitritt zur neuen Seidenstraße heißt besonders viel, als auch der Austritt. Ja, das sind letztlich, wie du es auch gesagt hast, das sind Absichtserklärungen, die nicht unbedingt an irgendwas Bindendes für sich haben. Ja. Und dass man sich jetzt natürlich seit 2022 in Europa quasi sich versucht, mehr im westlichen Lager zu sammeln. Ich glaube auch, das gehört dazu, dass man da ein bisschen klarer Fahne zeigt und Stellung bezieht. Ja. Wie nachhaltig das dann wird, das muss man noch sehen. Aber aktuell ist das auf jeden Fall der Trend, würde ich sagen.
Die EU hat ja auch ein ähnliches Projekt wie die neue Seidenstraße aufgelegt und will unter dem Namen Global Gateway 300 Milliarden Euro in den Sektoren Digitales, Energie und Verkehr investieren. Hat das nach deiner Ansicht Aussicht auf Erfolg?
Ich bin da etwas skeptisch noch, weil mir noch nicht so ganz klar ist. Also es leuchtet natürlich ein, dass man jetzt dem etwas entgegensetzen will. Ich sehe da bloß noch nicht eine Form der Koordination und ich bin mir auch nicht sicher, ob man, sagen wir mal, was aus den in Anführungsstrichen Fehlern gelernt hat der Entwicklungspolitik. Ja. Also gerade in vielen diesen Schwellenländern, die ich besucht habe, ist man tatsächlich nicht so wahnsinnig gut auf EU und USA zu sprechen. Ich will das gar nicht werten, ja. Also das hat manchmal auch falsche Gründe. Aber dort sagt man halt einfach, das Geld aus Peking kommt halt unkompliziert, es kommt sehr schnell, wir müssen dafür keine Auflagen erfüllen, wir müssen nichts privatisieren, müssen keine Umweltstandards erfüllen, müssen sonst nichts machen. Wir unterzeichnen einfach den Vertrag und das Geld kommt und wir kriegen dieses Projekt. Ja. Während das mit Geld aus der EU immer mit sehr viel Bürokratie und bestimmten Auflagen verbunden ist. Wie gesagt, das will ich nicht werten, das mag in sehr vielen Fällen auch sehr gut und richtig sein. Nur, glaube ich, muss man sich darüber im Klaren sein, dass jetzt das chinesische Projekt nie so erfolgreich gewesen wäre, wenn es nicht auch die Nachfrage in diesen Ländern gegeben hätte. Und da wäre ich noch etwas skeptisch, ob man da in Europa sich wirklich dem da eine Konkurrenz schafft.
China steckt momentan ja mitten in einer Immobilienkrise. Erst vor kurzem wurde die Liquidierung des größten chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande von einem Gericht in Hongkong angeordnet. Könnte das dazu führen, dass die Gelder für die neue Seidenstraße in der Zukunft in Gefahr sind?
Also man sieht eigentlich schon seit ein paar Jahren, dass das Geld dort nicht mehr so locker sitzt. Also dass zwar noch Kredite vergeben werden, aber die Kreditsummen zurückgehen und dass es, sage ich mal, auch weniger jetzt so große Infrastrukturgebäude sind, sondern da geht es dann eher auch mal um digitale Infrastruktur oder andere Plattformen, Internetplattformen, die vielleicht nicht ganz so teuer, nicht so groß sind, aber halt so ein bisschen im kleinteiligeren Bereich anzusiedeln sind. Also das sieht man jetzt schon und man sieht es natürlich auch in China. Ich glaube, man hat dort einfach auch schon vor ein paar Jahren gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Also das hängt mit der Verschuldung zusammen, die sehr stark gestiegen ist und das hängt auch damit zusammen, dass man natürlich auch in Peking ist es den Leuten nicht verborgen geblieben, dass irgendwie im Land manche Geisterstädte rumstehen und Brücken ins Nirgendwo führen und dass das also sozusagen Exzess in Richtung Bauboom gab. Ja. Und das, glaube ich, das ist jetzt schon am Abflauen und das sieht man auch im Ausland, dass man da ein bisschen zurücktritt. Ich tue mir immer noch so ein bisschen schwer, damit jetzt irgendwie da den großen Crash zu sehen. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit solchen Deutungen oder Prophezeiungen. Ich glaube tatsächlich, dass man das ganz gut unter Kontrolle hat und da versucht eben kontrolliert ein bisschen Luft aus dem Sektor zu lassen. Da den Schuldenstand abzubauen. Und das sieht man eben auch im Ausland.
Es ist wichtig, die neue Seidenstraßeninitiative von China differenziert zu betrachten. Angesichts ihres enormen Umfangs mit über 145 Ländern, die Absichtserklärungen unterzeichnet haben. Trotzdem bleibt die Kritik an den Projekten, die unter dem Schirm der neuen Seidenstraße finanziert werden, bestehen. Neben den im Interview besprochenen Punkten wird insbesondere bemängelt, dass chinesische Unternehmen, denen die Aufträge erteilt werden, ihre eigenen Arbeiter aus China mitbringen, was den wirtschaftlichen Nutzen für die betroffenen Länder mindert. Zusätzlich werfen einige Menschenrechtsorganisationen China angesichts dieser Projekte auch Menschenrechtsverletzungen vor. Ob und wie erfolgreich Chinas neue Seidenstraßeninitiative sowie konkrete einzelne Projekte sein werden, das wird die Zeit zeigen.